Wir glauben, dass Freiheit bedeutet, haben wir gesagt, Befreiung und Nachfolge ist so, nicht entweder oder, sondern dass wir befreit werden und dann aber in der Nachfolge bleiben. Weil wir belügen uns selber, wenn wir nicht frei sind, aber dann sagen, oh, wir sind frei. Und dann, weil du kannst das Fleisch nicht austreiben, du kannst keinen Dämon kreuzigen. Geht nicht. Du musst die Feinde rausschmeißen in Jesu Namen und dein Fleisch kreuzigen. Nimm dein Kreuz auf und folge Jesus nach. So, wir brauchen beides. So, heute vier Schlüssel zur Befreiung. Erstens, erkenne, dass du Hilfe brauchst. Ja? Weil ich glaube, das ist genau das Problem bei vielen Christen. Aber ich werde heute eine kurze Geschichte aus Lukas 15, die Geschichte von dem verlorenen Sohn, diese Bibelstelle hier, Vers 17, Lukas 15. Als er aber zu sich kam, das ist ein wichtiger Punkt, dass er plötzlich hier wie Schuppen vom Augen gefallen und dann erkennen, was war dieser jüngere Sohn, was ist er? Er ist ein Sohn, stimmt's? Er ist immer noch der Sohn. Aber wo lebt er? Im Schweinestall. Oder? Am Schweineherd. Und das ist genau das Problem. Viele Christen leben im Schweinestall, obwohl sie Kinder oder Söhne des Allerhöchsten sind. Die sind nicht frei. Obwohl von Position her, von Würde her, ist sie Sohn von Gott. Kind von Gott. Hab Jesus angenommen, all diese ganzen Sachen, aber die waren nicht frei. Und man merkt eigentlich, die einzigen Menschen, die nicht frei werden können, wenn sie nicht zugeben, dass sie Hilfe brauchen. Ich merke immer wieder, wenn du versuchst mit Menschen, aber nicht anerkennen, ich brauche eigentlich Hilfe, ans Licht kommen. Genau hier, wie dieser Sohn zu sich kam, und plötzlich erkennen, ich brauche Hilfe. Was mache ich hier eigentlich, ne? Die Knechte meines Vaters, denen gehen so gut und ich, was mache ich hier? Dass wir wirklich zur Besinnung kommen, gesagt, das ist nicht der Ort, wo ich sein sollte. Ich muss nicht so leben. Und zweitens, Buße tun vor Gott und vor anderen. Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel. Und? Zwei, oder? Vor Gott und vor Menschen. Und wir müssen jetzt wirklich nochmal einige Dinge über Buße, die wir unbedingt verstehen müssen. Weil viele vertauschen Buße mit irgendein anderes Ding. Zum Beispiel so. Buße und Bekenntnis sind nicht dasselbe. Seid ihr mit mir? Buße und Bekenntnis sind nicht das Gleiche. Buße schließt das Bekenntnis ein. Aber Bekenntnis allein ist keine Buße. Warum? Weil du kannst bekennen und bekennen, ohne Buße zu tun. Stimmt? Aber hier, der verlorene Sohn bekannte seine Sünde, ja? Und dann ist er dann anders gelebt. Und so ist auch hier. Weil, wie gesagt, du kannst Sünde bekennen, ohne umzukehren, ohne Buße zu tun. Weil wir müssen das Wort Buße verstehen. Das Wort ja im Griechischen bedeutet Metanoia. Zwei Wörter im Griechischen. Meta heißt, wer weiß? Neua von Nous. Sinn oder Denken, Umdenken, umkehren, das ist Metanoia. Buße bedeutet, dass man seine Gesinnung ändert. Okay? Ja? Und wenn wir über Sinnesänderung reden, dann in jede Richtung. Wir ändern unsere Gesinnung Gott gegenüber, wer Gott ist, wie Gott ist. Und wir ändern unsere Gesinnung auch um uns selbst. Weil manchmal, wir verurteilen uns selber, stimmt's? Und hauen auf uns, du bist so ein schlimmer Sünder und so weiter und so fort. Eine Gesinnungsänderung, was Sünde anbelangt, also du merkst, Buße tun in dem Sinne, umkehren, Sinnesänderung in jeder Hinsicht. Ja? Gott gegenüber, anderen gegenüber, mich gegenüber, Sünde gegenüber. Und das ist ein Prozess, der unser ganzes Leben lang, bis Jesus wiederkommt, bis wir in den Himmel gehen, andauern wird. Stimmt's? Und das ist auch ein Befehl von Apostel Paulus in Römer Kapitel 12. Was hat er gesagt? Werdet verwandelt oder werdet erneuert in eurem Denken. So, das ist ja genau das Problem, wieder falsch, weil viele denken, okay, Sinnesänderung bedeutet Buße, Buße, also wenn ich mich von Sünde abwende. Stimmt's, wenn du in Sünde warst oder bist, dann ist der erste Schritt, umzukehren, ist dann von Sünde in die Freiheit, stimmt's? Aber was ist dann, wenn du nicht mehr in Sünde bist? Bedeutet nicht, dass du deinen Sinn änderst? Oder müssen wir beständig unseren Sinn ändern? Was denkt ihr? Beständig, oder? Ist genauso, weil jetzt bin ich zwar nicht mehr in Sünde, aber ich muss doch meine Gedanken weiter ändern. Erneuern. Mich anpassen an Gottes Wort, was er sagt. Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein Lebensstil der Buße, ein Lebensstil des Umkehrs und ein Lebensstil des Sinnesänderung, jeden Tag. Deswegen lesen wir die Bibel, damit wir die Gesinnung Christi haben. Wissen, wie Gott ist und wer wir sind, was wir tun, was wir nicht tun und so weiter und so fort. Das ist Schlüssel, Buße tun. Vor Gott und jetzt vor Menschen. Ja? Matthäus 5, Vers 23, Vers 24. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar, so du willst jetzt zu Gott, Worship, Gott ein Opfer darbringst, und dich dort erinnerst, nicht, dass du gegen deinen Bruder bist, sondern dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Er hat ein Problem mit dir. Du hast kein Problem, aber er hat. Was sagt Gott dann? Oder Jesus hier? So lass deine Gabe dort vor dem Altar. Und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Mit Gott ins Reine kommen, aber auch mit meinen Geschwistern ins Reine kommen. Und ich glaube, das ist manchmal, warum wir nicht rund sind, heil sind, weil wir genau diese Sache nicht tun. Wir sind nicht grün miteinander. Ja? Jakobus Kapitel 5, Vers 16. Bekennt nur einander die Sünden und betet voreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja? Hier bedeutet, geheilt ist, von Fehlern und Sünden zu befreien. Geheilt. Ja? Weil ich glaube, deswegen, warum wir glauben, dass Veränderung geschieht im Kontext der Beziehung. Darum predigen wir immer und sagen immer, du musst, wenn ihr das Wort muss, Entschuldigung, das ist immer klingt wie, ja, sondern diese Bedürfnis, in einer Connect-Gruppe zu sein. Weil das ist Gottes Prinzip für Heilung von hier, von Sünde und Fehlern. Befreit zu werden, ist der Ort. Ja? Weil ich werde euch nicht erlauben, in Anführungsstrichen, ja, wenn jemand denkt, ich sage, oh, ich muss jetzt meine Sünde bekennen, hier nach vorne kommen und dann gleich hier mit Mikrofon vor allem meine Sünde bekennen, ja, Zellenstriptease, gesagt, nein, das ist nicht der Ort. So, wir haben, so vielleicht sage ich schon mal, gesagt, diese Gemeinde hat mehrere Zimmer. Ähnlich wie bei dir zu Hause. Es gibt Schlafzimmer, es gibt die Küche und es gibt Wohnzimmer. Stimmt's? So, es gibt Dinge, die im Schlafzimmer und gehört auch nur im Schlafzimmer. Privat. Oder? Das soll man nicht im Wohnzimmer oder in der Küche. Es gibt in der Küche, wo ein bisschen öffentlicher, aber das ist nur halb öffentlich. Und dann gibt es Wohnzimmer. Wie beim Geburtstagsfeier, das, was in der Küche drunter und drüber läuft, muss nicht im Wohnzimmer ausgetragen werden. Stimmt's? Ja, da kommt der Opa und der Onkel und alle. Da ist schon wirklich schön ihr Geburtstagsfeiern, aber dann, was schief gelaufen ist, in der Küche, weil die Küche verbrannt ist, oder der Kuchen, ja, der Kuchen verbrannt ist ja eigentlich selten, die Frikadellen oder was auch immer. Ne? Das kann man dann später in der Küche dann austragen, aber nicht im Wohnzimmer. Und das, was privat im Schlafzimmer, im Schlafzimmer bleiben. So ist auch hier, lernen, es gibt Dinge, die du dann nicht im Wohnzimmer hier, sondern in der Küche. Deine Connect-Gruppe ist wie in der Küche, halb öffentlich, wo du Dinge sagst, hey, weil manchmal hier in der Wohnzimmer passt nicht. Aber deswegen wollen wir wirklich ermutigen, Buße tun vor Gott und Buße tun vor Menschen. In deine Connect-Gruppe, dein Vertraute, dein geistlicher Leiter, dein Connect-Gruppenleiter. Ja? Weil wir wollen wirklich so eine Atmosphäre schaffen, wo wir wirklich Rechenschaft schuldig sind. Das ist Schutz für uns. Warum? Weil der Teufel liebt, wenn wir Dinge verdecken. Aber die Bibel sagt, wir haben Beziehung mit Gott und miteinander, wenn wir ans Licht kommen. Ich weiß nicht, wie bei dir ist, also ich komme aus Asien. Manchmal bei uns zu Hause damals, wenn man Licht anmacht, ist manchmal so Kakerlaken oder Mäuse verschwinden, weil das Licht an ist. Und so ist geistlich gesprochen genau das Gleiche. Wenn wir Licht anmachen, dann ist Ungeziefer, die Dämonen und alle, der Teufel selbst hat keine Macht, wenn wir ans Licht kommen. Und das ist genau, was er uns belügt. Wenn wir ans Licht kommen, dann blamieren wir uns. Gesagt, nein, das ist eine Lüge. Wenn wir ans Licht kommen, dann sind wir frei. Und warum belügt er uns, damit wir nicht frei sind? Das ist, was er will. Aber wenn wir ans Licht kommen, dann bist du endlich frei. Der Teufel kann nicht Anklage machen und so. Das ist sowieso ans Licht. Stimmt's? Und so möchte ich euch ermutigen. Komm ans Licht. Geh in die Küche, in deinem Connect-Gruppe und sag, so sieht's aus, ja? So wie ich schon mal gepredigt habe, dass dein Bruder, deine Schwester, die zwischen den Zehen sehen kannst, die Dreck. Das ist so diese geistliche Fußwaschung. Ich muss nicht verdecken. So sieht's aus. Ja? Drittens, entsage den Lügen Satans. Ja? Weil jede Knechtschaft beginnt mit einer Lüge. Wir glauben die Lüge des Feindes Und das öffnet Türen. Und deswegen sage ich, du musst deinen Gedanken erneuern, deine Denkweise ändern, um rauszukommen. Weiter Lukas 15. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkündigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Ja? Er ist zwar frei, in der Freiheit beim Vater, aber du merkst, er ist auch versklavt. Er hat eine Sklavenmentalität. Und übrigens, hier redet er zwei Lügen. Was hat er, erste Lüge? Ich habe niemals gesündigt. Oder? Ich habe niemals dein Gebot übertreten. Ja, ist er Jesus? Nee. Also, er hat schon mal gelogen. Stimmt's? Oder? Hallo? Seid ihr da? Eine Lüge, dass er nie Fehler gemacht hat. Und dann, zweite Lüge, du hast mir nie oder niemals hast du mir eine Ziege in ein Böckchen gegeben. Ja? Für diese schlimme Sohn hast du ein gemästeter Kalb und ich noch niemand eine kleine. Da merkst du, wie er blind geworden ist, hat vergessen, was vorher geschah, nämlich das hier. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu dem Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen, was? Hallo? Unter den beiden auf. Hat der ältere Sohn was bekommen? Und laut Bibel, was bekommt der ältere Sohn? Hä? Doppelte. Also, der ältere Sohn bekommt zwei Drittel das Vermögen vom Vater und der jüngere Sohn ein Drittel. So ist biblisch. Okay? Weil Jesus ja Jude ist, dann muss so gelaufen sein. Merkt ihr, er ist nicht arm. Zwei Drittel des Vermögens. Deswegen, ich werde den Vater so machen. Ich habe dir noch nie gegeben. Junge, du hast zwei Drittel des Reichtums bekommen. Und du sagst, du hast mir nie mehr gegeben. Ja, da muss der Vater wirklich einen Kopf langen. So, meine Güte. Ja? Aber ich liebe, was der Vater sagt. Kind, Kindchen, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du kannst doch nehmen. Du merkst, ne? Wie der ältere Sohn wirklich versklavt, hat eine Sklave-Mentalität, wie ein Diener gelebt, aber nicht wie ein Sohn. So, eigentlich diese Geschichte beide hin, der Vater hat zwei verlorene Söhne. Der eine ist zwar da, aber nicht da. Ist verloren, genauso wie der jüngere Sohn. Ja? Der Vater verteilt sein Reichtum und er war wirklich heftig. Und du merkst, er war versklavt in Bitterkeit, in Zorn, ja, in Ablehnung gegen seinen jüngeren Bruder. Er wollte nicht nach Hause reinkommen. Eifersucht, Neid und so weiter und so fort. Ja, ja. Beide waren versklavt. Schade. Und jetzt zum Schluss, empfange die Gaben des Vaters. Das ist der vierte, wie wir frei sein können. Und hier ist, wie der Vater gemacht hat. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand, und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Das kennt ihr alle, dieser Bibelvers. Ja? Wofür stehen diese drei Dinge? Ganz schnell. Gewand der Gerechtigkeit, das ist der erste. Gott hat den jüngeren Sohn gerecht gesprochen, genauso wie du und ich. Jesus hat uns gerecht gesprochen und dann gerecht gemacht, stimmt's? Du hast keine Schuld. Warum? Weil wir übertragen durch unser Glauben an Jesus, an ihn. Er trug unsere Krankheit, unsere Schuld auf sich und du bist frei. So sieht der Vater dich. Gerecht bist du, gerecht gesprochen. Und Robe, ein Gewand der Gerechtigkeit. Jesaja 61, Vers 10. Denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Jesaja 61, das ist schon, wie gesagt, die letzte Jesaja ist einfach neutestamentlich ohne Ende. Gott hat uns ein Kleid des Heils, ja, preis dem Herrn, und die Robe der Gerechtigkeit. Du bist gerecht. So hat der Vater dir das gegeben. Wenn du zu ihm rennst, er gibt dir das. Du bist gerecht. Ohne Schuld. Deswegen sage ich, wenn du frei werden willst, musst du die Vergebung und die Gerechtigkeit Gottes empfangen. Am Kreuz von Golgatha, was Jesus vollbracht hat, das aneignen und sagen, das glaube ich. Das ist der erste Schritt. Und dann, zweite, Ring der Autorität. Ja? Ring steht für Autorität. Weil interessant, als Josef dann an die Macht kam, was hat Pharao ihm gegeben? Sein Siegelring. Sag hier, mach, tu alles, was du sagst. Das ganze Volk wird folgen. Warum? Du hast Autorität, du hast Auftrag von König selbst, dass du handeln kannst. Und so ist dann auch, dass du dann wieder handeln kannst im Namen der Familie, Autorität. Und Gott hat uns hier Autorität, Jesus hat uns Autorität gegeben. Siehe, ich gebe euch die Macht, ja? Ich habe euch die Macht gegeben, über was? Schlangen und Skorpionen zu treten und nichts. Ja, über die ganze Macht des Feindes und nichts soll euch schaden. Glaubt ihr das? Das ist, was Gott dir gegeben hat. Autorität. Du kannst das. Deswegen, wenn wir im Namen Jesu beten, nicht weil wir toll sind, aber wegen der Autorität. Weil wenn du das sagst, als ob Jesus selber sagt, muss der Teufel fliehen. Deswegen ist es nicht nur für berühmte Prediger wie Reinhard Bonnke, du hast genau die gleiche Autorität. Reinhard hat nicht höhere Autorität als du. Die Autorität ist immer gleich. Stimmt? Wenn Jesus uns beauftragt, ist es gleich. Ob das, wie gesagt, Reinhard Bonnke heißt, oder Phil Nguy, oder Jürgen, oder wer auch immer. Ist gleich. Dasselbe. Das Problem ist manchmal, wir wenden das nicht an. Deswegen klappt auch nicht und funktioniert auch nicht, weil du benutzt halt diese Autorität nicht. Aber wenn du sagst, im Namen Jesu Christi, dann muss, es gibt keinen anderen Weg für den Feind zu fliehen, außer das. Letztens, Schuhe der Kraft. Weil im Kontext der damaligen Zeit nur Sklaven gehen barfuß. Alle, die zu Familien gehört, freie Mitglieder des Haushalts und auch Söhne, trugen Sandalen. Ja? Weil in dem ist die Aussage des Vaters dann, hey, du bist nicht Sklave, du bist Teil meiner Familie. Und deswegen als freier Mensch, ja, Menschen der Freiheit, ziehst du Sandalen an. Du bist Teil der Familie. Aber die Sandale hat auch eine andere Rolle. Ja? Weil sie schützen die Füße, stimmt's? Ja? Ich sage, wenn du schon mal zu Hause, wenn ihr kleine Kinder habt, ne? Das heißt, wir haben immer damals so ein bisschen Witze erzählt, gesagt, Beweis, ob du wirklich dann fähig bist, Eltern zu werden, ist, wenn du in Wohnung dunkel machen und dann läufst du barfuß und dann tappst du auf dein Duplo oder dein Legostein und darfst du nicht schreien, während das Kind schläft. Wenn du das schaffst, dann bist du, hast du bestanden, Eltern zu werden. Ja? Guck mal, das sind nur Legosteine, der Plastik. So. Aber wenn, schon mal, scharfe Stein oder richtig, und dann trittst du gegen irgendein Fels oder was auch immer, barfuß, dann schreien wir. Aber das ist genauso. Die Schuhe hilft uns, ermöglicht uns, auf diese Reise in dieser Welt, bis wir nach Hause gehen, Beschutz, dass wir nicht stolpern, dass wir nicht gegen Fels oder gegen Stein hauen. Das ist für mich Symbol der Kraft. Die Schuhe gibt Schutz, gibt Kraft, vorwärts zu gehen auf dieser Welt. Und jetzt, dieses Geschenk Gottes für dich ist nicht etwas, sondern jemand. Wisst ihr, wer das ist? Nein? Heiliger Geist. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ich wirklich, ich sag, theologisch kannst du mich drehen, wie du willst. Ich sag, wenn die Leute glauben, dass sie den Heiligen Geist nicht brauchen, ich sag, okay, bitte, ich brauche. So habe ich auch damals geglaubt, ich brauche es nicht. Sag mal, wie blöd kann man sein? Wenn Gott dir gibt, ihr werdet Kraft empfangen. Natürlich habe ich schon gepredigt. Es gibt den Heiligen Geist in uns. Heiliger Geist um uns. Erstmal um uns, in uns und dann auf uns. Das sind drei unterschiedliche Dinge gesagt. Und wie kann man das erklären? Theologisch kannst du nicht sagen, es ist alles gleich. Nein. Die Präposition ist anders. Deswegen sage ich, du brauchst den Heiligen Geist auf dir. Gott schenkt dir, wirklich so zu leben, mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass du mit Kraft auf diese Erde gehst, bis du nach Hause kommst. Ist das nicht toll? Das ist, was Gott dir gibt. Wir sind schon am Ende und möchte jetzt eine Zeit nehmen, dass wir wirklich beten für Befreiung. Wenn du willig bist, ja, weil ich möchte wirklich da anleihen, dass wir wirklich vor Gott jetzt kommen, gleich wenn jetzt die Aufnahme jetzt abschließen. Weil ich möchte, dass